Ihre Anschrift eintragen und wenn Sie interessierende Gebiete in den Vierecken ankreuzen, beträgt das Porto innerhalb Deutschlands 7 Pfennig. Bei weiteren Eintragen bitte als Postkarte flankieren.
Ja, so viel dazu. Die Saturn 5 ist auch wieder weg. Also zur Anmoderation dieser Sendung, wenn ihr den Schwachsinn hört, sollte es wieder ein zweiter Mittwoch im Monat sein. Ungefähr 17 Uhr, das hängt immer dann ein bisschen davon ab, wie das mit dem Senderablauf ist. Aber jeder Mensch ist eines Tages einmal ein Prophet, wie Lichtenberg schon feststellte. Aber das passt natürlich nicht wirklich zu dieser Sendung, sondern eher passt, wer das Unheil voraussieht, leidet zweimal. Das war Proteus. Also diesmal gibt es Keine Ahnung, was gibt's diesmal eigentlich? Also es gibt natürlich den versprochenen Teil zum Thema schwedisches Endlagerkonzept. Es gibt das Zeug ja, zu EuGH, also EU-Rechtsgebung, das wird auf jeden Fall drin sein. Ach so, und dann lasst euch doch einfach überraschen. Oder ihr guckt hinterher ins Internet, dann steht ja drin, was an der Playlist ist. Musik wird diesmal kommen von... Okay, wir machen wieder mal Tunguska Music Society. Bis auf das Ende. Das muss dann schon zurück zum Dosenbier gehen. Heißt also in diesem Fall Beton Inferno. Kommt aber erst am Schluss das Dosenbier. So um den Wechsel Februar, März 2018 ist die militärische Lage wieder schlimm. Sie ist sehr, sehr schlimm. Es stellt sich heraus, die Bundeswehr ist nur bedingt einsatzbereit. Spiel und Spaß mit Technik eigentlich. Und vielleicht gilt das gar nicht so sehr der Bundeswehr, sondern vielleicht ist es wirklich Spiel und Spaß mit Technik. So wurde der Türkei ja verweigert, ihre Leo-2s aufzuwerten. Das müsste, also wahrscheinlich haben die, ohne dass ich es nachgeguckt habe, ich würde vermuten, die haben Leopard 2A4 bekommen, ohne die M-Panzerung, die speziell gedacht ist gegen Minen, die sie jetzt gerne nachhätten. Das ist aber doof, weil einer der größten Händler in Sachen Minen sind natürlich die Deutschen, respektive Panzerabwehrwaffen. Und wenn die Türken jetzt ihre Panzer panzern, dann versauen die uns da das Geschäft. Weil wir wollen ja sowohl eine Panzerfaust als auch einen Panzer verkaufen. Und das idealerweise mehrfach. Deswegen ist auch diese Forderung, wie die auf die Idee kommen können, absolut absurd. Mal abgesehen davon, wieso haben die überhaupt funktionierende Leopard 2? Bei uns fährt bisschen mehr als ein Drittel ganz ohne Feindeinwirkung. Ja, und was auch ein bisschen doof ist, sind die Meldungen zum Tiger, also Panzerabwehrhubschrauber 2, PAH-2. Da ist wohl auch die Mehrheit Marlade und fliegt nicht. Und was die M400 betrifft, so sind nach dem, was ich letztens so an offiziellen Verlautbarungen gehört habe, irgendwie 3 von 14 regeleinsatzfähig. Naja, immerhin keine Schiffe. Die Marine vermeldet irgendwie zum Jahreswechsel wohl die Einsatzbereitschaft der U-Boot-Waffe mit keinem U-Boot. Da haben wir die Marine und die Heeresflieger jetzt also abgefrühstückt. Wobei die Heeresflieger haben ja noch Glück, die, wenn die durch die Gegend fliegen müssen, dann können sie ja noch die alten Transall nehmen und wahrscheinlich kriegen sie die noch mit dem Hartkeks und Schuhcreme im Tank zum Fliegen. Da habe ich eigentlich wenig Zweifel, dass den Soldaten da noch was oder Soldatinnen noch irgendetwas Irres einfällt. So handwerklich ungeschickt sind sie meiner Erfahrung nach nicht. Aber zu meinem Erstaunen melden die USA wieder Tornados. Ich weiß nicht, wo die herkommen sollen. Aus Jagel auf jeden Fall nicht. Die gibt es eigentlich nur noch in Syrien und so. Wahrscheinlich ist das ein Teil der U-Boot-Problematik. So, ne? Rohr 1 darfst du nie wässern, weil da hat der Captain seine Zigaretten drin. Und stellt sich raus, der Captain ist nicht Raucher, dafür trinkt er gerne Whisky. Und dann haben wir halt zu viel Bioethanol im Treibstoff des Flugzeuges, weil das U-Boot fährt ja nicht. Also, und der Eurofighter-Typhoon fährt, fliegt mit zu viel Bioethanol. Also Whisky, Wodka wird es ja aufgrund der Embargo-Bedingungen nicht sein, auch nicht. Deswegen ist mit einem Taifun zumindest aus Jagel nicht zu rechnen. Bei den Kurzmeldungen diesmal gar nicht so viel, sondern eher ein Wutanfall. Naja, vielleicht. Also, wenn ihr euch die Zeit anguckt, die so verstrichen seit Beginn des Jahres 2018, haben wir einen wunderschönen neuen Bundestrojaner, der wohl ein Finn Fischer ist. Microsoft hat darauf hingewiesen, dass es notwendig ist, den Defender zu updaten, um das Teil loszuwerden. Ja, so sind sie, die Microsoften. Sie sind nicht unbedingt die Bösen. Manchmal sind sie auch die Guten. Und so wie sich die Zeit entwickelt, sind sie eigentlich meistens die Guten. Verglichen mit dem BSI, dem besonders netten Dienst und Plussache. VS? Ja, fehlt ein Nachsatz bei VS. Also, es ist über alle Maßen traurig, was da passiert, aber immerhin wird jetzt der Mars, der es hinbekommen hat, sich durch sein Gesetz selber runternehmen zu lassen, von wohlmöglich einer nicht qualifizierten Person, wird jetzt ins Ausland abgeschoben. Das Problem ist für BSE, BND und VS haben wir, glaube ich, nicht so viele Plätze in der Diplomatie. Zumal die Botschaft auf dem Mond sicherlich noch ausbaufähig ist. Dann wurde das Auswärtige Amt in letzter Zeit wohl trojanifiziert. Na gut, das, wenn ihr einen Laden aufmacht, wo sich der besonders nette Dienst und das BSI darum kümmern, besonders schön nach Softwarefehlern zu suchen, die dann nicht weitererzählt werden, damit man die Software nicht sicher machen kann, dann ist es ein bisschen blöd, dieselbe Software zu kaufen wie alle anderen und sie nicht selber zu entwickeln. Ansonsten ist es nämlich so, die anderen machen das auch. Mit ein kleinem bisschen Gehirn wäre jedem klar, dass genau das der Effekt sein muss. Wir schnüffeln euch ab, ihr schnüffelt uns ab. So einfach ist das. Deswegen sich hinzupacken und rumzujaulen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist mehr. Ich bin gerade mir nicht schlüssig, wie der Bezug im Bereich auf Beleidigung im STGB ist. Deswegen möchte ich da bei der Einschätzung der Verantwortlichen nicht weitermachen. Aber sagen wir mal so, es fehlen bestimmt noch Kellner in der Bundestagskantine. Hilfskellner. Weil die Profis, die da eh unterwegs sind, sind definitiv intelligenter. Natürlich freuen wir uns, das ist gar keine Frage. Freuen wir uns. Und die Reaktion war völlig richtig. Einen sich normal verhalten, einen Trojaner in Berlin, trotz Odysseus zu haben. Ja, das ist gar nicht zum Lachen. Und der Trojaner im Normalfall, ich muss mich ja auch, wir, auch Günther Ettinger hat sich sicherlich natürlich hier intensiv mit sogenannten Experten austauschen und austauschen müssen. Nun haben wir hier der normalverhaltene Trojaner lebt im Internet, geht niemals raus, wie auch und übernimmt vielleicht ein bis zwei Windows XP im Jahr. Und dann haben wir einen Unterschied zwischen dem normal sich verhaltenden Trojaner, dem Schadsoftware und dem Cyber. Und es ist auch ganz klar, dass dieser Schadsoftware ein Cyber ist und es ist im Übrigen auch im Grunde genommen durchaus ein gewisses Glück gewesen. Auch der hat um 1 Uhr nachts praktisch diese Abgeordnetenrechner übernommen. Und Gott sei Dank, es war in dem Abgeordnetenbüro, war also ist das nicht bemerkt worden. Aufgrund von ist es nicht bemerkt worden. Stellen Sie sich mal vor, der war ja mittendrin, stellen Sie sich mal vor. Also Windows 10 wäre schon raus gewesen und es wäre praktisch jetzt dem Cyber auch praktisch begegnet. Was hätte da passieren können? Und deswegen muss man einfach hier sehen, ich habe sehr viel Verständnis dafür. All diejenigen, die jetzt sagen, um Gottes Willen, der Trojaner, und warum muss der gleich jetzt gelöscht werden, beziehungsweise muss hier jetzt das Internet abgeschaltet werden? Nur, wenn die Experten sagen, das ist ein Angriffscyber, da gibt es nur die Lösung, ihn zu beseitigen, weil einfach die Gefahr so groß ist, dann hat das Cyberabwehrzentrum keine andere Möglichkeit, als eben so zu handeln, wie es gehandelt hat. Außerdem hatten wir noch den Mobile World Congress, wo alle Leute ganz viel mit nicht mehr LTE, sondern jetzt ja, 5G rumfuchteln. Spannende Frage. Die Frage ist ja eigentlich nicht, ob wir die Datendichte dadurch kriegen oder sowas. Wer sich mal mit Ego-Shootern beschäftigt hat, weiß, dass man zum Beispiel einen Nextcloud-Server problemlos auf einer Modemline betreiben kann. Die Frage ist, welche und wie viele Daten über Mensch und wie viele. Naja, so ein Auto muss ja nur gewusst sein, wie groß das Teil ist, wie schnell es ist und wo es auf der Karte ist, ne? Da ist nicht relativ viel Durchsatz zu erwarten. Aber das Schlimmere ist, die Glassholes kommen zurück. Ihr wisst, Glassholes, das sind die Typen, die früher die Brillen auf hatten. Daran konnte Mensch sie erkennen. Und weil das nicht so gut ankam, gibt es jetzt neue Modelle, mit denen man besser anonym filmen kann, was übrigens, naja, nach deutschem Recht, ja, schwierig sein dürfte, wenn ihr die Auseinandersetzung verfolgt habt, also die juristische Auseinandersetzung um damals Google Glass, dann wisst ihr, und alle anderen kriegen es jetzt zu wissen, dass es notwendig ist, dass die anderen Leute mitbekommen, dass sie auch nur möglicherweise gefilmt werden. Wenn also eine solche Brille sehr auffällig ist, auch wenn sie kein Ich filme oder sowas auf die Stirn des Trägers projiziert, oder eine Kamera als solche direkt erkennbar ist, wie bei den Bodycams oder so, dann ist das vielerorten und hier sowieso gar nichts zulässig. Wenn ich mich recht entsinne, sind in Europa auch solche sogenannten Dashboards, Cams, also Armaturenbrettkameras, mit denen der Verkehr ohne Anlass dauerhaft dokumentiert wird, der so um dich herum stattfindet und dein Auto, auch nicht zulässig. Von daher handelt es sich in diesem Fall mal wieder um einen klaren Rückschritt. Aber das hatten wir, glaube ich, schon letzte Sendung im Koalitionsvertrag. Also, wie man rückwärts schreitet, ohne so zu tun, als täte Mensch das. Manchmal hat es ja auch Vorteile, wenn es etwas nicht explizit aktuell in die Sendung schafft, so wie zum Beispiel dieser Beitrag zum schwedischen Endlagerkonzept für Nuklearmüll. Einmal habe ich im Nachhören des vorbereiteten Beitrags festgestellt, dass ich die Opferanode vielleicht ein bisschen besser erklären sollte. Oder überhaupt mal darstellen sollte, was das ist. Also die Leute, die von euch Berufs- oder Sportschiffer sind, wissen, das gibt so Klötze, unedlen Metalls, sagt man im Allgemeinen am Schiff, die sich über die Zeit langsam abbauen. Das heißt, die Ionen wandern also langsam ins Meerwasser rein. Dass diese Klötze direkt am Schiff auch explizit angebracht sind, hat den Grund, dass wir nicht möchten, dass, also wenn ihr nicht gerade irgendwie auf der Jolle unterwegs seid, also irgendwas mit Hilfsmotor habt, was nicht gerade wie beim Marinekutter besteht aus 8 kräftigen Leuten mit Riemen. Deswegen ist ja auch die Pflichtbesatzung beim Marinekutter bei einer Regatta 9 Mann. Wobei die Männer auch Frauen da sein dürfen. Also sowas nicht, dann ist zumindest ein Gegenstand da, der korrodieren, also verrosten, sonst wie verschwinden kann. Und das ist die Schiffsschraube. Das soll die nicht tun. Und wenn der Kahn nicht aus GFK ist, sondern aus Blech, dann könnte sich ja auch das ganze Schiff verabschieden. Auch das ist im Allgemeinen unerwünscht. Je nachdem, wo es passiert, stellt es natürlich auch eine Herausforderung an die Schwimmkenntnisse und Fähigkeiten der Besatzung. So, das wollen wir also nicht. Kein Loch im Rumpf und Vortrieb auch ohne Segel oder selber paddeln. Deswegen die Opferanode und die macht nichts anderes. Sie gibt statt der Schraube oder des Rumpfes aufgrund der vor allem durch Reibungskräfte entstehenden Potentialdifferenzen, also eine ist positiv aufgeladen, eine negativ aufgeladen, gibt Ionen ab an das umgebende Medium. Bei einem Schiff ist das normalerweise Salzwasser. In einem, ja, Endlager wäre das Störwasser, was in deutschen Endlagern, solange wir uns auf das Salz konzentrieren, nicht vorgesehen ist, dass es da Störwasser gibt. Das ist in Schweden anders. Das kommt also gleich in dem großen Topf. Was ich noch vergessen habe, ist, dass, wie ich auf das Gewicht der Brennelemente komme, das steht explizit nicht in dem Bericht drin, glaube ich, den ihr auch nicht kennt, aber den ich gleich erwähnen werde. Aber es steht drin, wie viele Brennelemente und wie viel Masse da ist. Und dann kann man sich sehr schnell überlegen, dass so ein Standard-Brennelement eines schwedischen Großreaktors so ungefähr 0,4 Tonnen, also 400 Kilogramm hat. Die Dinger aus dem Forschungsreaktor sind viel leichter. Aber die machen den Kohl ja nun auch nicht fett. Also nicht fetter, als er 1989 war, sondern relevant sind die Großreaktorbrennelemente. Die dürften, einfach weil Zahl steht da, Masse steht da, Masse durch Zahl ungefähr abschätzen, wie leistungsfähig die noch laufenden Reaktoren sind, aus denen der höchste Beitrag kommt. So ein mittleres Brennelement, ungefähr 0,4 Tonnen. Überall geht ein frühes Ahnen dem späten Wissen voraus. Alexander von Humboldt. Ja, da wäre ich immer vorsichtig bei sowas. Denn des stärkeren Grund ist allemal der beste, wie La Fontaine festgestellt hat. Aber als Naturwissenschaftler muss ich natürlich sagen, weiser Zweifel wird dem Klugen leuchte, dem Arzte Sonde der Wunde Grund zu prüfen. Shakespeare. Ja, wenn ihr die Nachrichten verfolgt habt, es gab in den üblichen Kernenergie-Gegnerforen einen sehr großen Freudenaufschrei in letzter Zeit. Ich zitiere mal: The Swedish environmental courts no to the final repository for spent nuclear fuel, a triumph for the environmental movement and science. Die Linie-Schlagzeile ist vom 23.01.2018. Also, dass der schwedische Gerichtshof für Umweltfragen das Endlagerkonzept für Brennelemente abgelehnt hat, ist ein Triumph für die Umweltschutzbewegung und die Wissenschaft. In Deutschland habe ich gefunden, auch 23.01.2018, nach jahrelangen Konsultationen aller Beteiligten spricht sich der Land- und Umweltgerichtshof gegen das Engländer-Projekt aus. Kern der Ablehnung sind Sicherheitsbedenken bezüglich der Kupferkanister. Kupferkanister? Kupferkanister, Kupferkanister, hallo, wir kennen ja nur Glaskokillen. Genau. Wir kennen nur Glaskokillen. Was treiben unsere Nachbarn im Norden da also so? Naja, so, fairen Nachbarn. Im Normalfall sind ja noch die Dänen dazwischen. Oder sie kommen vorbei und erobern Bayern. Aber das ist eine andere Geschichte. Außerdem hätten sie Bayern auch gerne behalten können, meiner Ansicht nach. Aber egal. So. Was machen die also? Wie kriegt man raus, was sie machen? Das ist relativ einfach. Man geht zur schwedischen Regierung und kommt nach, was Schweden so treibt. Und da gibt es Sweden's Sixth National Report under the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and the Safety of Radioactive Waste Management. Das ist jetzt der englische Titel. Ich habe mir den auf Englisch und Schwedisch gekrallt. Englisch zum Lesen, Schwedisch zum Üben. Je nachdem, ob das eure Sprache ist, müsst ihr dann gucken, was ihr von beiden könnt. Ich mache jetzt hier auf Deutsch weiter und versuche jetzt auch anhand des umfangreichen Teils und was da schiefgegangen ist und was an schiefgehendem absehbar ist, hangel ich mich jetzt einfach mal durch das Paper durch. Das mache ich für euch. Das sind 234 Seiten oder so, also das ist lang. Schwer zu lesen. Auch wenn es viele schöne bunte Bilder drin gibt. Die ich natürlich auch alle nicht benutzen kann, weil ich erstens Radio bin und zweitens das mit dem Copyright wieder ein bisschen schwierig wird. Aber reden wir erstmal darüber, was die Schweden so mit nuklearen A-Anlagen veranstaltet haben. Also sie haben auch selber Forschungsanlagen gehabt. Das lassen wir jetzt mal weg. Das erste richtige Kernkraftwerk war ein Heizkraftwerk. Das lief von 64 bis 74, 1900, an der Ostküste. War, glaube ich, von Vattenfall betrieben. So. Aber die richtigen Kraftwerke waren dann, also Bersheback, sicherlich das bekannteste, das Teil gegen, na, also der Pannreaktor gegenüber von Kopenhagen. Dann Ringhals, Oskarshamn und Forsmark. Das heißt, aktuell laufen zwei Kraftwerkkomplexe im Osten und einer im Westen. Ursprünglich waren es mal fünf Kraftwerkkomplexe. Die Gesamtzahl der Reaktoren beträgt momentan, glaube ich, acht. Das sind alles relativ hochleistungsfähige Reaktoren. Wenn ihr in das Paper reinguckt, dann stehen da immer ziemlich gigantische Zahlen drin, so von irgendwie 3 Gigawatt oder sowas. Das ist aber die thermische Leistung. Was an Strom dann rauskommt, ist ein Drittel, ein bisschen weniger. Bei uns ist es immer eher üblich gewesen, die Stromleistung fürs Netz anzugeben, weil die Debatte bei uns, also in Schlandland, ja immer so gelaufen ist, was passiert, wenn wir das Teil rausnehmen und wie viel kippt dann an Leistung aus dem Netz raus. Da ist es halt eher die thermische Leistung. Die thermische Leistung lässt dann halt auch einen Rückschluss darauf zu, wie viel nukleares Inventar bei so einem Gerät im Dauerbetrieb anfallen wird. Und wenn wir darauf gucken, ist es so, dass die Reaktoren, die da laufen, geplant werden auf eine Laufzeit von ungefähr 60 Jahren. Das heißt, die letzten Kisten sollen ungefähr 2045 vom Netz gehen. Bei uns war irgendwie die Planlaufzeit nie mehr als 40 Jahre. Naja, gut. Dazu ist anzumerken, dass die Debatte darüber, wie mit Kernenergie umzugehen ist, in Skandinavien. Gut, die Norweger haben keine, so, aber eigentlich niemals pointiert und dann natürlich auch ergebnispointiert geführt worden ist wie bei uns. Der Furor Teutonis hat manchmal auch sein Gutes, wenn dann Sachen gnadenlos bis zum Ende gedacht werden. In dem Fall hilft es halt. Aber zurück zu dem schwedischen Nuklearsystem. Also wir haben grundsätzlich drei große Kraftwerkstandorte, die auch noch in Betrieb sind, die auch noch länger in Betrieb sein werden. Das könnt ihr alles aus dem Six National Annual Report rausnehmen, auch wie da die Abbau, also das Abbauen gedacht ist, also der letzte Reaktor soll 2055 abgeschraubt worden sein. Ich werde das wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber vielleicht eher irgendjemand von den Hörern. Kaputt gegangen ist das Endlagerkonzept. In dem Report stellen Sie auch das ganze Konzept vor, wie Sie sich das vorstellen. Abweichung Schweden zu Schlandland ist, die arbeiten relativ wenig mit mobilen oberirdischen Lagern. Also eigentlich gar nicht. Dieses Castoren-Prinzip, das bei uns gefahren wird, gibt es bei denen nicht. Was es natürlich gibt, sind Abklingbecken, die gibt es an den Reaktoren. Da liegen, wo, wenn man in den Bericht guckt, ist das ein bisschen fies, weil in dem Bericht steht für die Abklingbecken drin Uranäquivalent eingelagert ist. Und die Bemerkung, dass normalerweise der Kram 9 Monate in so einem Abklingbecken verbleibt, dann gibt es in Oskarshamn gibt es ein unterirdisches Zwischenlager. Also sowas, wie wir es bei uns in Gorleben überirdisch haben oder an einigen Kraftwerksstandorten. Das hat eine Gesamtkapazität von 8000 Tonnen Brennelemente. Aber nicht Uran-Äquivalent-Brennelemente. Jetzt ist die Frage, was wiegt denn so ein Brennelement? Und wenn man dann in den Bericht reinguckt und mal nachrechnet, dann wiegt so ein Forschungsreaktor-Brennelement, von denen gibt es auch ein paar, oder die haben auch noch so 23 Tonnen MOX-Elemente aus Deutschland bei sie rumliegen, die haben sie irgendwie rumgetauscht. Auch eine spannende Sache, ne? Dass Nuklearmaterial nicht exportiert wird, heißt, dass netto nichts über die Grenze gegangen ist, ne? Wenn plus 20 über die Grenze gegangen ist und plus 20 zurückgekommen ist, oder minus 20, wenn du von deiner Seite aus zählst, dann ist ja nichts über die Grenze gegangen. Das heißt aber nicht, dass irgendwie nicht Megatonnen, nein, nicht Megatonnen, aber tonnenweise hochradioaktives Material irgendwie durch die Gegend gekarrt wurde. Schöner Aspekt, will dann auch immer wieder keiner laut sagen. Also zurück zu unseren Lagerkapazitäten. Die Schweden haben laut Bericht rund 2400 Elemente in Abklingbecken an ihren Reaktorstandorten. So. Mit, wie gesagt, so ungefähr 9 Monate Verbleib. Dann haben sie eine Zwischenlagerkapazität von 8000 Tonnen. Die ist so bis 6200 bis 6300 Tonnen irgendwie gerade voll. Allein die Freisetzung dieser Brennelemente, die ja erfolgen werden muss, zumindest beim nächsten Tausch, also sie können natürlich auch länger als 9 Monate darum gurken, sind immer annehmend ungefähr die 0,4 Tonnen, sind ungefähr 1000 Tonnen. Das heißt, der Pott ist halt voll und da es sich um ein unterirdisches Lager handelt und um ein Konzept hat, das schwer zu erweitern ist, im Gegensatz zu dem deutschen, wäre es jetzt mal langsam fällig, ein Endlager klar zu machen. Eigentlich sah das mit dem Endlager eine ganze Weile ganz gut aus, wenn die nicht andere Probleme hätten. Wenn wir bei dem, was in Schlandland passiert ist, gucken, war es ja so, das Endlagerkonzept war ja eigentlich so, wir tun den Kram in Salz, das bindet den dann, das dann ein und führt die Wärme ab, weil so ein Salzstock auch eine gewisse Plastizität hat. Und wenn der Salzstock entsprechend angebohrt wird, ist der, sonst wäre er ja gar nicht da, der wäre ja schon vorher ausgewaschen worden. Also wenn man den ordentlich anbohrt, dann wird er auch hinterher nicht ausgewaschen. Das heißt, das Material wird nicht freigelegt. Temperaturtransport findet nach wie vor statt. So ein plastisches Salz macht einen relativ guten Temperaturtransport. So eine Salzlauge greift so eine Glaskokille, wie es bei uns ja vorgesehen ist und gemacht wird. Also der nukleare Abfall wird ja in Glaskokillen eingegossen, also in Glas eingeschmolzen. Die wird auch von Salzlauge oder so nicht angegriffen. Wer schon mal in dem Chemielabor war, weiß, dass wir relativ viel in Chemielabors aus Glas machen. Das hat einfach den Hintergrund, das Zeug kriegst du nur relativ schwer kaputt. So, der Hintergrund zu dem bei uns, wenn sich jetzt rausgestellt hat, ist, dass der, ja, das mit dem Salz funktioniert nicht so recht, ne? In Schweden sind sie einen anderen Weg gegangen, den könnt ihr auch in dem Report euch angucken. Die haben sich gesagt, ja, wir nehmen halt das, was wir da haben. Salz gibt es so viel in Schweden nicht. In Deutschland gibt es ja alle möglichen Endlagerformen, aber Salzdome gibt es in Schweden so viel nicht. Also sind sie in das gegangen, was sie eh schon massig da haben, also Granit, und haben sich dann die Frage gestellt, wie kriegen wir in den Granitfelsen irgendwie unser Endlager rein? Und entsprechend haben sie ihr Lagerkonzept auch anders gewählt. Das Endlagerkonzept bei schwachaktiven Abfällen oder so, wenn ihr euch das anguckt, ist so da. Ja, sagen wir so. Wenn man so irgendwie den Bagger auf der Betonschicht so mit den Stahlcontainern unten drunter sieht, das ist so. Naja, nach deutschen Aspekten durchaus mutige Lagerung. Okay, aber wir sind wieder bei dem hochaktiven Zeug. Nein, wir sind nicht bei dem hochaktiven Zeug, sondern wir sind bei dem Brennelement. Also Brennelement loswerden. Da ist die Idee in Skandinavien. Nee, das weiß ich nicht, ob es den. In Schweden ist die Idee, das eigentliche Zeug nicht in Glas einzugießen, wie bei uns, sondern Cast Iron, also Gusseisen. Also ein Gusseisenzylinder, da kommt der Atommüll rein. Und um den Gusseisenzylinder rum kommt ein zusätzlicher Kupfermantel. Hintergedanke dabei ist, dass Gusseisen ziemlich schnell wegrosten kann. Und im Gegensatz zum Endlager Prinzip im Salzstock ist so ist, dass bei dem da vorgesehenen Endlagerkonzept in Granit durchaus auch mal ein bisschen Wasser reinkommen kann und darf. Das darf halt nur das Gusseisen nicht wegrosten. Also kommt außenrum noch ein Material, das nicht so schnell wegrostet, nämlich ein Kupfermantel. Das mit dem Wegrosten Also wie so bei uns Glas genommen wird und mit dem Wegrosten so eine Salzlauge ist in der Lage, mit Metalle sehr schnell wegzumachen. Deswegen werden zum Beispiel an Schiffen Metallklötze geführt, die dazu da sind, um den Oxidationsprozess auf diesem Metallklotz zu binden, damit die Schiffswand, die in dem Fall ja auch Stahl wäre oder Eisen wäre, nicht direkt angegriffen wird. Und hier ist der Außenmantel halt relativ groß, ist allerdings auch im Zuge dessen, was geplant wurde, verkleinert worden. Von ursprünglich mal vorgesehener 20 cm Außenzylinderstärke, also für das Kupfer nicht. Also das Eisen kommt noch extra. Aber für das Kupfer, das langsam korrodieren soll, so 20 cm ist irgendwann mal runtergedampft worden auf 5 cm. Die vorgesehene Einschlusszeit ist einige tausend Jahre und was das Gericht jetzt zum vorläufigen Anhalten des Vorgehens gebracht hat, ist, dass in einzelnen Experimenten es so war, dass der Abtrag durch Korrosion, also des Kupfers durch Korrosion, durchaus 1,5 cm pro Jahr betragen hat. In Einzelfällen. Kann man sagen, ja, ist ja nur ein Einzelfall. Ja, okay. Entschuldigung, ich habe Ihnen mal kurz hier ein halbes Kernkraftwerk ausgeschüttet. So krass ist der Einzelfall natürlich nicht. Es ist nur nicht davon auszugehen, dass sich die Gusseisen Umhüllung in irgendeiner Weise erheblich härter erweisen wird als der Kupfermantel, und der eigentliche Plan liegt bei solchen Abfällen, so nuklearen Abfällen, um ihnen auch Zeit zu geben, um na, noch ein Weilchen weiter abzuklingen. Bei einigen Tausenden von Jahren, und das ist natürlich so nicht gegeben. Tatsächlich liegt jetzt der Ball im Felde der Regierung. Die kann sich über diese Gerichtsentscheidung hinwegsetzen. Am Ende landet es dann in Oskarshamn bzw. Östhammar, weil die Kommunen der Ort halt die Endlagerung zulassen müssen. Manchmal langt der EuGH ja etwas öfter zu. Diesmal sind ja zwei Sachen anzumerken. Also es ist nicht der EuGH allein, sondern auch der Generalanwalt, der sich geäußert hat zur Bewertung neuartiger Möglichkeiten. In der, ja, Gentechnik. Das Problem ist, wenn ich jetzt sage Gentechnik, dann habe ich schon wieder Bewertungsmethode vorweggenommen, auch wenn das oft so rapportiert wird. Die andere Geschichte ist, dass Schrems hatten wir hier öfter, das ist der Mensch, der, sagen wir, versucht im Alleingang Facebook ein ordentliches juristisches Modell zu bauen, auf dem sie arbeiten können. Weil faktisch ist es natürlich so, dass er denen das auch abnimmt. Durch seine Klagevorgehen baut er Facebook natürlich ein ordentliches juristisches Gerüst, in dem sich am Ende Firmen wie Facebook bewegen können werden. Hier hat es eine Entscheidung gegeben. Bei dem Gentechnik-Urteil handelt es sich zunächst mal um die Stellungnahme des Generalanwaltes. Also Stellungnahmen des Generalanwaltes hatten wir an dieser Stelle schon oft. Und meistens hauen die Richter davon nicht so wahnsinnig viel weg.